Wenn Curaçao gewinnt, jubeln in Europa aufgewachsene Profis, während zu Hause Amateure vor bröckelnden Tribünen spielen. Die Fußball-WM macht sichtbar, wie ungleich der postkoloniale Raum geblieben ist. Postkoloniale Abseitsfalle. Ein Beitrag von Mario Heller, vorgelesen von einer synthetischen Stimme. Das Stadion hat seine beste Zeit hinter sich. Vor den verblichenen gelb-blauen Wänden leuchtet der Kunstrasen unnatürlich grün. Aus einem scheppernden Lautsprecher am Spielfeldrand dröhnt karibische Musik. Kurz vor Anpfiff stehen mehr Sicherheitsleute als Fans im Dr. Antoine Maduro Stadion in Willemstad, der Hauptstadt von Curaçao. Gleich spielt hier der amtierende Meister Jong Holland gegen die Victory Boys, ein Spitzenspiel der höchsten Liga Curaçaos. Profi ist niemand. Trainiert und gespielt wird nach Feierabend. Um herauszufinden, wann die Spiele stattfinden, muss man Detektivarbeit betreiben. Einen öffentlichen Spielplan gibt es nicht. Im Sommer wird Curaçao als kleinstes Land der Geschichte an einer Fußballweltmeisterschaft teilnehmen. Die Insel ist ein eigener Staat, zählt aber zum Königreich der Niederlande. Sie liegt 60 Kilometer vor der Küste Venezuelas, ist kleiner als der Bodensee und hat 156.000 Einwohnerinnen. Bekannt ist Curaçao für blauen Likör, Kreuzfahrtschiffe und die pastellfarbenen Kolonialhäuser in Willemstad. An diesem Abend im Dr. Antoine Maduro Stadion ist es schwer, die Spuren eines Fußballwunders zu erkennen. Das hat einen einfachen Grund. Das Wunder entstand in den 7000 Kilometer entfernten Niederlanden. Dort leben praktisch alle heutigen Nationalspieler. Dort sind sie aufgewachsen. Dort haben sie das Fußballspielen gelernt. In Akademien, auf Plätzen und in Ligen, von denen die Spieler, die an diesem Abend auf dem Rasen stehen, nur träumen können. Was also hat die Insel mit diesem Erfolg zu tun? An die WM dank einer umstrittenen Regel. Die Umkleidekabine im Stadion ist eine Betonhütte am Spielfeldrand. Drinnen ist es schummrig. Statt Fenstern gibt es nur schmale Lüftungsschlitze. Es riecht nach Schweiß. Die Spieler werfen ihre Rucksäcke auf die Bänke, ziehen sich um, Papiamento füllt den Raum, eine Mischung aus Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch und westafrikanischen Sprachen. Die lauteste Stimme gehört Brian Anastasia, dem Kapitän von Jong Holland. Er redet und redet, während er seine Schuhe schnürt. Dann tritt er hinaus in die Abendsonne. Anastasia läuft über den Kunstrasen, bei jedem Schritt wirbelt schwarzes Gummigranulat auf. Wer heute hier spielt, hat kaum eine Chance, je Teil der Nationalmannschaft zu werden, egal wie jung oder talentiert er ist. Anastasia selbst bestritt früher einige Länderspiele, doch die Zeiten haben sich geändert. Dick Advocaat, der niederländische Trainer, der Curaçao zur WM führte, baute sein Team nach einer umstrittenen FIFA-Regel auf. Schon eine Großmutter, die auf Curaçao geboren wurde, genügt, um für das Land zu spielen. Einer der wenigen Stammspieler, die nicht in den Niederlanden leben, ist Livano Comenencia. Der 22-Jährige wurde in den Niederlanden geboren, wohnt aber in der Schweiz und steht beim FC Zürich unter Vertrag. Im Oktober 2025 erzielte er in der Qualifikation gegen Jamaika das 1:0, ein Tor, das Curaçao dem WM-Traum einen entscheidenden Schritt näher brachte. Auch Anastasia hätte als Jugendlicher in die Niederlande gehen können, in der Hoffnung, von einem Club entdeckt zu werden. Wer Profi werden möchte, muss früh weg von hier, sagt er. Für ihn war es mit 16 schon zu spät. Er ging nach Kuba, studierte Sportwissenschaften und wurde Sportlehrer an einer Primarschule auf Curaçao. Für Jong Holland spielt er seit mehr als 15 Jahren. Er habe versucht, sein Leben abzusichern, einen Abschluss zu machen, sagt er. Ja, ich bereue es manchmal. Ich denke, dass ich es hätte schaffen können, aber sicher weiß man das nie. Im Hintergrund laufen sich die Spieler warm. Die letzten Fans betreten das Stadion. Mehr als 100 werden es nicht werden. Die WM-Qualifikation ist für ihn bittersüß. An einer Weltmeisterschaft zu spielen, ist das Größte, was einem im Fußball passieren kann. Aber auf dieses Team können wir nicht ganz so stolz sein. Viele großartige Spieler von hier hatten nie die Chance, Teil dieses Erfolgs zu sein. Anastasia geht vorbei am Mannschaftsarzt, der das Bein eines Spielers behandelt, und setzt sich auf die Bank. Trotzdem, wir sind dabei, sagt er. Er hoffe auf ein paar gute Ergebnisse. und die WM bringe Geld. Aber wenn wir es nicht in unsere eigenen Strukturen stecken, dann wird sich nichts ändern. Inzwischen ist es dunkel, das Flutlicht die einzige Lichtquelle im Stadion. Das Publikum sitzt verstreut auf den Betonrängen, zwei Frauen haben Drucklufthupen mitgebracht. Die Kinder verschwinden mit ein paar Münzen Richtung Essensstand. Oberhalb der Ränge bauen Radioreporter ihre Mikrofone auf. Niemand feuert ernsthaft an. Manchmal kreischt jemand mehr aus Spaß etwas in Richtung Spielfeld. In der Kabine erklärt Jong Hollands Trainer mit bunten Magneten die Taktik. Dann legen sich die Spieler die Arme auf die Schultern und sprechen gemeinsam ein Gebet. Anastasia bleibt auf der Ersatzbank. Er schont sich für die wichtigen Playoffs. Jong Holland gewinnt 2:1. Informell sind wir immer noch die Kolonie. Curaçao ist nicht die Karibik der Postkarten. Die Insel ist trocken, es gibt kaum Regen, wenig Schatten, dafür viele Kakteen. Im Hafen von Willemstad drängen sich an guten Tagen 4 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig am Pier. Die Passagiere strömen in Schwärmen durch die Altstadt. Rund 30% der Wirtschaftsleistung der Insel hängen am Tourismus. Zwar ist Curaçao seit 2010 autonom, doch wer auf der Insel geboren wird, hat automatisch einen niederländischen Pass. Es leben denn auch fast so viele Curaçaoerinnen in den Niederlanden wie auf der Insel selbst. Doch längst nicht jeder kann sich das leisten. Auf der Insel leben 30% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Die Preise liegen auf europäischem Niveau. Wir waren ihre Kolonie, sagt Waldemar Marcha. Und informell sind wir es immer noch. Der 82-jährige Kulturanthropologe hat die Geschichte seiner Insel ein Leben lang erforscht. Er steht im Arbeitszimmer seines Hauses in Jan Thiel, etwa 10 Kilometer von Willemstad entfernt. Früher war hier eine Plantage mit Sklaven. Heute ist es das wohlhabendste Viertel der Insel, mit Villen hinter hohen Zäunen und All-Inclusive-Resorts. Marcha trägt ein türkisfarbenes Polohemd und eine Brille mit dickem Rahmen. Er ist Fußballfan und Buchautor. Die habe ich alle geschrieben, sagt er und zeigt auf das große Regal hinter ihm. Er zieht ein Buch heraus. Auf dem Cover lächelt ein Mann, der einen Fußball auf dem Zeigefinger balanciert. Ergilio Hato, sagt Marcha, der schwarze Panther. Torhüter, Nationalheld, der größte Fußballer, den Curaçao je hervorgebracht hat. In den 1950er Jahren interessierten sich auch europäische Clubs für ihn. Ajax, Feyenoord, Real Madrid, sie alle machten Hato-Angebote, erzählt Marcha. Hato lehnte ab. Er wollte die Insel nie verlassen. Marcha erinnert sich, wie ihn sein Vater als Kind ins Stadion mitnahm, wo er Hato live erlebte. Ich sah einen Mann von fast 2 Metern, der schwebte wie ein Vogel. Jahrzehnte später, als Hatos Karriere längst vorbei war, arbeiteten sie zusammen. Marcha war inzwischen Präsident der Fluggesellschaft ALM, Hato arbeitete als Hilfskraft in der Catering-Abteilung. Kochen konnte er nicht, aber er trug die sauberen Tabletts an Bord, wenn die Flugzeuge auf Curaçao landeten. Sie wurden Freunde. An jedem 7. November, ihrem gemeinsamen Geburtstag, kam Hato ins Büro, um Marcha zu umarmen. Er erinnert sich gut daran. Wie ein Bär, der versucht, dich zu zerquetschen. Im Alter kümmerte Marcha sich um ihn. Später gründete er eine Stiftung für ehemalige Fußballer der Insel und besuchte sie in den Pflegeheimen. Männer, die einst Stars auf dem Platz waren, konnten sich kaum noch bewegen, lagen in Windeln da, gezeichnet von einer Profikarriere ohne Sportmedizin und ohne Versicherung. Das Schlimmste ist nicht, dass sie gingen, sagt Marcha. Das Schlimmste ist, dass sie vergessen wurden, während sie noch da waren. Ergilio Hato war einer, der blieb. Und genau deshalb wurde er zum Nationalhelden. Er lebte auf der Insel, war nahbar. Die Spieler der heutigen Nationalmannschaft kennen Curaçao höchstens aus dem Urlaub. Sie stehen mit einem Bein in Holland, wo sie geboren und aufgewachsen sind, wo sie gelernt haben zu denken, zu fühlen, zu handeln, sagt Marcha. Das andere Bein steht in Curaçao, im Land ihrer Väter und Großväter, die ihnen durch unsichtbare Kanäle Werte, Rituale, Helden und Symbole übermittelt haben. Was heißt Gleichheit im Fußball? Wem dieser Erfolg gehört, darüber muss Marcha lange nachdenken. Denn heute würden ja nicht mehr die Bürger eines Landes gegeneinander antreten. Es treten die Länder selbst an. und diese dürfen sich aussuchen, wen sie dazuzählen. Er nimmt das Beispiel Frankreich. Dort werde oft diskutiert, wie französisch eine Mannschaft sei, deren Spieler familiäre Wurzeln in Afrika oder der Karibik haben. Marcha hält diese Frage für falsch. Die Werte, mit denen Frankreich 1789 die moderne Demokratie geprägt hat, gelten universell. Liberté heißt, jeder hat eine Chance. Egalité, alle Staaten als Gleiche. Fraternité, die Großen kümmern sich um die Kleinen. Diese Prinzipien müssten auch im Fußball gelten, sonst sind es nur Worte. Auf Curaçao aber sieht das etwas anders aus. Gleichheit im Fußball bedeutet für Marcha nicht nur, dass ein Spieler mit curaçaoischen Großeltern das Nationaltrikot tragen darf. Gleichheit müsse auf den Plätzen der Insel beginnen, in den Vereinen, bei den Kindern. Erst dann, sagt Marcha, wäre die Entscheidung wirklich frei, weil sie nicht mehr aus der Ungleichheit der Möglichkeiten, sondern aus der Verbundenheit mit einem Land entstünde. Hätten wir hier die gleichen Möglichkeiten wie Holland, würde kein einziger dieser talentierten Spieler für deren Nationalmannschaft auflaufen. Sie würden hier bleiben. Für ihn zeigt sich die Ungleichheit nicht nur darin, wer für Curaçao spielen darf, sondern auch darin, wer den Erfolg später für sich beansprucht. Wenn Curaçao gewinnt, ist es ein holländischer Sieg. Wenn wir verlieren, sind wir irgendetwas anderes. Um zu erklären, woher dieser Reflex kommt, geht Marcha zurück zur Entstehung Curaçaos als niederländische Kolonie. Unsere Bevölkerung stammt von westafrikanischen Sklaven ab, die hierher verschifft, verkauft und weitergeschickt wurden, sagt er. Die ursprünglichen Bewohner, die Caquetío, hatten die Spanier zuvor deportiert. Die Niederländer machten Curaçao zum größten Sklavenmarkt der Karibik. Das Geschäft war lukrativ. Die Schiffe brachten Männer, Frauen und Kinder aus Westafrika, viele starben schon während der Überfahrt unter Deck. Wer die Insel erreichte, wurde mit glühendem Eisen markiert wie Vieh und auf dem Markt von Willemstad versteigert. Die meisten verschifften die Käufer weiter, an die spanischen Kolonien auf dem Festland und an die Zuckerplantagen der Nachbarinseln. Wer auf Curaçao blieb, arbeitete auf den Salzpfannen oder Maisfeldern, getrennt von der Familie, oft bis zum Tod. Bis zu einem Morgen im August 1795. An diesem Tag weigerte sich ein Sklave namens Tula, zur Arbeit zu gehen. Er versammelte 40 seiner Mitgefangenen auf dem Platz vor dem Gutshaus und teilte dem Besitzer mit, dass sie nicht mehr seine Sklaven seien. Dann zog er los, von Plantage zu Plantage. Aus 40 wurden Hunderte, aus Hunderten fast 1000. Einen Monat lang erschütterte der Aufstand die Insel, bis Tula gefangen und öffentlich zu Tode gefoltert wurde. Die Sklaverei dauerte noch weitere 68 Jahre. Für die Niederländer blieb Tula jahrhundertelang ein Krimineller. Erst vor 3 Jahren rehabilitierte ihn der niederländische Staat. Plötzlich war es für Holland wichtig, weltweit einen guten Ruf zu haben, sagt Marcha. Kleiner als der Fanclub von Bayern München. Er geht durch das Wohnzimmer, vorbei an den spielenden Enkelkindern auf die Veranda. Er setzt sich auf einen Plastikstuhl, seine Frau bringt Wasser mit Eiswürfeln. Er erzählt, wie Tula plötzlich zum Helden erklärt wurde, nachdem sich Ministerpräsident Mark Rutte 1 Jahr zuvor für die niederländische Sklaverei entschuldigt hatte, 160 Jahre nach deren Abschaffung. Ein Fonds wurde eingerichtet für Bildung und Gedenken, ausdrücklich nicht als Reparation. Für Marcha ist das Symbolpolitik. Die WM-Qualifikation ist anders. Sie ist Anerkennung, aber eine, die sich Curaçao selbst geholt hat. Er zeigt auf eine verblichene Weltkarte an der Wand. Zwischen den vielen Pins steckt einer in der Karibik, auf einem Flecken Land, der kaum zu sehen ist. Eine kleine Insel mit fast 160.000 Menschen, kleiner als der Fanclub von Bayern München. Und jetzt kennt die Welt sie. Ganz Curaçao spricht von der Blue Wave, wie die Mannschaft genannt wird. Kinder tragen Nationaltrikots, auf Hauswänden jubeln die Spieler als Graffiti, überall steht Small Island, Big Dreams. Marcha blickt nüchtern auf diese Begeisterung. Als 2006 mit Trinidad und Tobago zuletzt eine kleine Karibiknation bei einer WM spielte, ebenfalls unter einem niederländischen Trainer, schoss das Team in 3 Gruppenspielen kein einziges Tor. Vielleicht verlieren wir 2-stellig gegen Deutschland, sagt Marcha. Und wir gehen mit einem Trauma raus. Stephanie Seinpahl wird trotzdem dort sein, wenn Curaçao gegen Deutschland spielt. Sie hat seit Jahren kaum ein Spiel der Nationalmannschaft verpasst. Auch nicht jenes in Kingston, bei dem Curaçao sich gegen Jamaika für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Ein paar hundert Fans aus Curaçao standen zwischen zehntausenden aufgebrachten Jamaikanern. Drei Pfosten und Lattentreffer, ein aberkannter Elfmeter, endlose Nachspielzeit. Dann pfiff der Schiedsrichter ab. »Ich hätte fast geweint«, erzählt sein Paul. Kurz darauf flogen Flaschen und Dosen von den Rängen, die Fans aus Curaçao rannten aufs Spielfeld. Während sein Paul im Flugzeug zurück nach Curaçao saß, feierte die Insel die Nacht durch. 5 Monate später sitzt sein Paul auf einem umgedrehten Holzboot am Strand von Boca St. Michiel, einem kleinen Dorf westlich von Willemstad. Es ist Feierabend. Vor einem chinesischen Supermarkt spielen Männer Karten, auf einem Betonplatz kicken Teenager barfuß einen Ball, unten am Wasser stehen Einheimische bis zur Hüfte im Meer und reden. Sein Paul ist 39, arbeitet in der Finanzabteilung des größten Spitals der Insel und wohnt mit ihrer Mutter und ihren 2 Kindern in der Nähe. Für Flug, Hotel und Ticket zum Spiel gegen Deutschland im Juni zahlt sie fast $3.000. Seit Monaten stottert sie das Geld ab. Zum Fußball gekommen ist sie wegen ihres Sohnes. Kymani ist 16 und gerade in den Niederlanden, unterwegs mit einer Jugendauswahl aus Curaçao. Er träumt von einer Profikarriere. »Mein Leben dreht sich derzeit nur um Fußball«, sagt sein Paul lachend und zeigt ein Foto auf ihrem Handy. Kymani mit kurzen Zöpfen, verschränkten Armen, ernstem Blick, als wäre er schon Profi. Ob er es schafft? Wenn er diszipliniert ist, sich gesund ernährt, dann schafft er es, sagt sie. In den Niederlanden sei das Niveau ein anderes, sagt sein Paul. Schneller, disziplinierter, professioneller. Dort trainierten Jugendliche fast jeden Tag, ihr Sohn auf Curaçao nur dienstags und donnerstags. Wir haben hier viele Talente, sagt sie. Aber wer es ernst meine mit dem Fußball, müsse irgendwann nach Europa. Wer investiert, kann bleiben. Für viele junge CuraçaoerInnen sind die Niederlande die einzige Möglichkeit, aus dem engen Leben der Insel auszubrechen. Es gebe dort mehr Freiheit, sagt sein Paul. Bessere Löhne, mehr Unterstützung, ein anderes Leben. Mit Anfang 20 ging auch sie in die Niederlande, um Jura zu studieren. Zuerst störte sie sich an der niederländischen Strenge. Wer 5 Minuten zu spät kommt, hat ein Problem. Doch nach ein paar Monaten begann sie das geregelte Leben zu mögen. Die Kälte, die Ruhe, die Verlässlichkeit. Nach 4 Jahren wurde sie schwanger und kehrte ohne Abschluss zurück. Eigentlich hatte sie immer vor, später doch noch die Schule fertig zu machen, bis es irgendwann zu spät schien. Zurück blieb sie auf einer Insel, die sich in ihren Augen zu langsam entwickelt oder in die falsche Richtung. Alles wird teurer, sagt sein Paul. Benzin, Strom, Lebensmittel. Sie erzählt von einer Nachbarin mit 4 Kindern. Der Mann hat sich den Arm gebrochen und kann nicht arbeiten. Sie lebt vom Mindestlohn. Manchmal ruft sie sein Paul an und bittet um Essen, bis der nächste Lohn kommt. Sein Paul hilft, wenn sie kann. Während der Pandemie sammelte sie mit ihrem Vater Lebensmittel und Geld für Menschen in Not. Das Thema Armut belaste sie sehr. Nachts fragst du dich, haben die Kinder gegessen? Haben sie Strom? Während viele Einheimische die Insel verlassen, wird Curaçao für Touristinnen immer attraktiver. 2025 besuchten 1,7 Millionen Menschen die Insel, mehr als 10-mal so viele wie auf ihr Leben. Die meisten kommen aus den Niederlanden. Wer $280.000 in Curaçao investiert, etwa in eine Immobilie, bekommt eine Aufenthaltserlaubnis. Nach 5 Jahren gibt es den niederländischen Pass. Curaçao ist für reiche Ausländer eine Hintertür in die EU. Sein Paul sieht das jeden Tag. Sie zeigt auf eine Bar am Strand. Wahrscheinlich gehört die einem Niederländer, sagt sie. Niemand aus dem Dorf würde so eine Bar aufmachen. Sie kommen, sehen das Potenzial und haben das Geld dafür. Wir haben den Pass, aber die Bank gibt uns keinen Kredit. Die Sonne ist fast im Meer versunken. Es gäbe Niederländerinnen, die Curaçaoer von oben herab behandelten, sagt sein Paul. Gleichzeitig ärgere sie sich über manche Einheimische. Zu viele brechen die Schule ab, wagten zu wenig, warteten darauf, dass andere entscheiden. Viele Menschen hier akzeptieren einfach, wie es ist, sagt sie. Aber du musst aufstehen und sagen, ich bin nicht mehr dein Sklave. Ein paar Tage später ist Kymani zurück aus den Niederlanden. In der Mittagspause trifft er sich mit seiner Mutter vor dem Spital. Seine Auswahl hat alle Spiele verloren. Kalt sei es gewesen, sagt er, und die Niederländer seien unglaublich schnell. Trotzdem ist er begeistert. Für wen würde er spielen, wenn es mit der Karriere klappt, Curaçao oder Holland? Kymani zieht hörbar Luft ein, lacht, schaut nach oben und schweigt. Schließlich sagt er, Holland, davon habe ich immer geträumt. Könnte eine erfolgreiche WM von Curaçao seine Meinung ändern? Er überlegt. Vielleicht.